So, jetzt stehe ich auf der Bühne. Eben war ich noch auf meinem Stuhl und habe schön mitgesungen. Mal sehen, wie das wird hier oben auf der Bühne. Und ihr braucht gar nicht so gucken, was quatscht der da von Zeug. Ihr sitzt jetzt schön da, aber gerade eben wart ihr noch in der Cafeteria. Und davor wart ihr vor dem Gemeindehaus. Und davor wart ihr zu Hause. Wir überschreiten permanent sogenannte Schwellen. Denkt ihr wahrscheinlich noch mehr, was redet er da? Also wir kommen permanent in unserem Leben in neue Situationen, in neue Räume hinein. Das war jetzt nur so ein ganz kleines Beispiel, ne, um euch das zu verdeutlichen. Wir kommen ständig irgendwo neu hin. Wir verlassen etwas und gehen wo neu hin. Die Beispiele gerade eben waren so kleine Beispiele, ja. Aber wir gehen auch neue Beziehungen ein, neue Arbeitsverhältnisse. In unseren Familien entwickelt sich etwas, verändern sich Dinge. Jeder Tag ist neu. Jedes Mal, wenn ich irgendwo hingehe, ist etwas neu. Und wir Menschen neigen dazu, das Gewohnte zu suchen, die Routine. Denn da fühlen wir uns sicher. Also wenn ich hier oben auf der Bühne stehe, dann kann man das fast als Routine bezeichnen. Als Prediger stehe ich ja öfter hier. Und wer regelmäßig in die Gemeinde kommt, der sitzt jetzt auch auf seinem Stuhl und denkt sich, ja, ist auch eine gewisse Routine, ich kenne mich aus, ich bin mir sicher. Wir suchen uns diese Routinen aus, auch zu Hause oder bei den Menschen, die wir treffen, weil wir dann sicher sind. Wenn wir neue Menschen treffen, wissen wir nicht, wie die reagieren. Wenn wir in neue Räume kommen, dann wissen wir nicht, was uns da erwartet. Ein schönes Beispiel ist immer aus der Jugendarbeit, als ich Jugendarbeit gemacht habe. Wenn die Konfis nicht im Raum der jungen Gemeinde schon mal waren, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass kaum jemand kommt. Wenn die aber in ihrer Konfizeit öfters schon in dem Raum waren und auch den Jugendwart schon kennen, dann kommen die auch. Dann sagen die, ja gut, kenne ich ja. Den Raum kenne ich, den Typ kenne ich, passt schon. Warum haben Menschen Angst, in neue Situationen zu gehen? Menschen haben Angst, in neue Situationen zu gehen, neue Menschen zu treffen, weil sie sich unsicher sind, weil sie Angst haben, als Person nicht zu genügen. Wer weiß, was die von mir wollen? Wer weiß, ob ich das kann? Vielleicht sind die schlauer als ich, vielleicht sind die schneller als ich. Wer weiß? Menschen haben Angst vor neuen Situationen, weil sie Angst haben, dass sie das, was sie tun, mit dem, was sie tun, nicht genügen. Vielleicht mache ich ja was falsch. Vielleicht lacht mich jemand aus. Vielleicht guckt mich jemand doof an. Vielleicht stellt mich jemand vor den anderen bloß und sagt, was hast du da gemacht? Das war ein Fehler. Menschen haben Angst vor neuen Situationen, weil sie sich fragen, welchen Stand habe ich dort? Bin ich dort der letzte Plöps? Oder habe ich dort auch was zu sagen? Kann ich da mitreden oder nicht? Und weil wir heute in ein neues Jahr gehen, heute Nacht, ist unser Predigttext eigentlich, finde ich, sehr passend, um uns diese Angst ein Stück zu nehmen. Denn diese Angst ist blöd. Diese Angst lähmt. Diese Angst verhindert, dass wir neue Menschen, neue Situationen kennenlernen. Das ist nicht gut. Und das hat auch nicht viel mit Gott zu tun. Und der Predigttext soll uns diese Angst ein Stück nehmen. Der soll uns nämlich eine gewisse Klarheit schenken. Werdet ihr gleich merken. Der Paulus, der schreibt den Römern einen Brief. Und er schreibt einige Kapitel lang, schreibt er darüber zum Beispiel, dass die Heiden schuldig sind vor Gott, also die, die Gott nicht kennen, die nicht an Gott glauben wollen, weil sie ihn nicht erkannt haben. Er schreibt darüber, dass auch die Juden schuldig sind vor Gott, weil sie das Gesetz, was sie haben, gar nicht halten können. Dann schreibt er, wie wir durch Jesus gerecht werden können, wie wir ein neues Leben anfangen können mit Jesus und wie wir damit frei sind vom Gesetz. Und er schreibt, wie wir im Geist Gottes leben können, mit dem Geist Gottes leben können. Und da schreibt er so alles auf. Er war noch nie in Rom, als er diesen Brief schreibt. Er will den Römern einfach mal mitgeben, was er so weiß. Das ist so das Wichtigste, so die Grundlagen. Vielleicht wissen sie ja irgendwas davon noch nicht, dann schreibe ich es ihnen mal. Und dann schließt er diesen Komplex ab und gibt den Römern noch eine entscheidende Botschaft mit und schließt damit das Ding ab. Und dieser Text, den er da schreibt, ist eine Antwort. Die Antwort auf die Frage, selbst wenn man diese Theorie weiß, wie ich mit Jesus, zu Jesus komme und wie ich mit Jesus lebe, es ist ja erstmal Theorie. Und dieser Abschlusstext, den er dann schreibt, ist die Antwort auf die Frage, kann ich mir sicher sein, dass ich alles richtig mache mit Jesus? Mache ich Fehler vielleicht? Bin ich denn genug, wenn ich mich Christ nenne? Darf ich mich überhaupt Christ nennen? Bin ich denn genug mit dem, was ich tue als Christ? Vielleicht machen sich die anderen ja über mich lustig. Vielleicht bin ich ja zu wenig. Auf diese drei Fragen ist das die Antwort. Und er schreibt Kapitel 8 ab Vers 31. Er sagt, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt worden ist und zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Paulus schließt seine Abhandlung über Schuld und dass wir vor Gott nicht genügen und wie wir dann zu Gott irgendwie kommen können. Er schließt diese Abhandlung ab mit, indem er das Herz Gottes zeigt. Nachdem er viele Weisheiten und Zusammenhänge erklärt hat, nachdem er viel Erkenntnis und Theorie gebracht hat, macht er deutlich, dass Gott sich als der erwiesen hat, der für uns ist. Und das soll den Römern hängen bleiben. Und das soll uns auch hängen bleiben. Gott ist für uns, mit uns. Und das nicht im Sinne eines Cheerleaders, der am Spielfeld dran steht und sagt, yay, hast du super gemacht. Oh, hast nicht so super gemacht. Ja, weitermachen. Der irgendwie so ein bisschen ermutigt von ferne. Auch nicht im Sinne des strengen Trainers, der 50% rumschreit und sagt, oh, das war das und du musst mehr hier und mehr Gummi und renn mal schneller und du musst besser aufpassen. Und manchmal auch lobt. War nicht alles schlecht. War schon viel Gutes dabei. Nein, er zeigt Gott noch einmal als den, der unbedingt möchte, dass wir zu ihm gehören. Der unbedingt möchte, dass wir zu ihm gehören. Der seine Liebe zu uns so zuspitzt, dass er bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Damit wir in Jesus gerecht werden. Etwas, was wir selber nie hinkriegen würden. Mit der größten Anstrengung nicht. Und das weiß Gott. Und er sagt, okay, ich kümmere mich darum. Ich sorge dafür, dass ihr gerecht seid vor mir. Und die Frage ist dann natürlich berechtigt. Wie sollten wir auf die Idee kommen, Gott nicht in allem zu vertrauen, der in seiner Liebe bis zum Äußersten geht für uns? Wieso sollten wir an der Verbindung zu Gott zweifeln, wo er doch selbst dafür gesorgt hat, dass wir gerecht sind? Und Jesus, haben wir gerade gehört, Jesus auch noch für uns eintritt, permanent. Das war nicht eine einmalige Aktion. Jetzt gucken wir mal, wie ihr euch benehmt. Gucken wir mal, wie ihr euch so übers Jahr, machen wir mal eine Abrechnung. Nein, so ist es nicht. Wir sind permanent mit Jesus unterwegs und er vergibt uns immer wieder neu. Er macht uns gerecht. Weil auch als Christen, das ist ja manchmal auch so ein Ding, ne? Wir werden Christen und dann haben wir das Gefühl, jetzt müssen wir uns aber auch so benehmen. Also Jesus ist mal für uns gestorben, aber jetzt müssen wir uns aber auch Mühe geben. Müssen wir es auch selber hinkriegen. So, und das ist dann so ein christliches Gesetzlichsein. Nee, es ist immer noch nötig, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er mir die Sünden vergibt. Was sollen wir Angst haben vor Fehlern, wenn wir bei Gott richtig sind? Was sollten wir Angst haben vor Ablehnung und vor Zurückweisung, wenn wir bei Gott jederzeit und immer wieder Annahme finden? Wieso? Und das nicht mal eben, nicht stimmungsabhängig und nicht leistungsabhängig, sondern in Ewigkeit. Gottes Zusage und Annahme ist ewig. Und jetzt hatten ja die Römer, kommen wir nochmal zurück zum Text, jetzt hatten diese Römer, waren die ja nicht in derselben Situation wie wir. Gut beheiztes Gemeindehaus, sitzen wir schön zusammen und feiern Jahresabschluss. So ging es denen ja nicht. Die waren in Rom. Und in Rom herrschten ganz besondere Zustände. Also vor allen Dingen für die Christen. Die wurden verfolgt. Die wurden festgenommen, die wurden verbrannt, die wurden die mussten in der Arena kämpfen mit wilden Tieren, mit absehbarem Ausgang. Die wurden gefangen genommen. Es gab viel Unsicherheit. Und ist ja klar, da ist natürlich die Frage, was ist denn mit Gott? Was ist denn da? Und das setzt Paulus nach und schreibt, wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst? Oder Verfolgung oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Das klingt für uns vielleicht ein bisschen absurd, aber für die Römer wird es sich wahrscheinlich sehr real angefühlt haben. Aber in dem allen, sagt Paulus, überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus ist kein Schönredner. Paulus arbeitet nicht bei irgendeinem christlichen Verlag für Kalendersprüche und hat da mal was schön aufgeschrieben. So wird das ja oft verwendet, ne? Oh, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und es ist so schön, was er alles sagt. Die ganzen Dinge, es klingt auch so ein bisschen poetisch. Aber Paulus ist kein Schönredner. Und er wusste, was es heißt, Schmerzen auszuhalten. Der wusste, was es heißt, dem Tod nahe zu sein, fast zu sterben, weil du Christ bist. Der wusste, was es heißt, Striemen auf dem Rücken zu haben, von Stockschlägen und so weiter. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Und er hat das ernst gemeint. All das, all die Dinge, die passieren. Und wenn wir jetzt nochmal auf unsere Situation gucken, wir können nicht ins nächste Jahr gucken. Vielleicht sagt der ein oder andere, ich weiß schon, da kommt ein Prüfungsabschluss. Ja, ich werde eine Prüfung machen oder ich habe vor zu heiraten oder ich habe vor, dies und das zu tun. Da endet was, da beginnt etwas. Das haben wir vielleicht schon so im Kopf, dass das kommen wird. Aber was dann tatsächlich kommt, weiß keiner von uns. Wir können nicht in dieses Jahr gucken. Aber wir dürfen wissen, egal was kommt, nichts von alledem wird uns von Gott trennen. Vielleicht wird uns das ein oder andere von Menschen trennen, von bestimmten Beziehungen trennen. Das kann schon sein. Aber es wird uns nichts von Gott trennen. Es wird auch im kommenden Jahr schwierige Zeiten geben, aber nicht so schwierig, dass Gott damit nicht fertig wird. Wir hängen uns einfach an den, der uns über die Maßen liebt. Aber ich muss noch dazu sagen, noch als Anmerkung, wenn wir wie hektische Hühner durch die Straßen laufen und sagen, mir geht's so schlecht, dann natürlich wird's schwierig. Wir müssen unsere Ruhe und wir müssen diese Liebe natürlich bei ihm suchen. Nicht in dem, dass wir darüber reden, dass wir uns ständig beschweren bei irgendjemandem, bei unseren Geschwistern oder so, sondern wenn wir direkt zu ihm gehen, wenn wir Gott suchen, wenn wir die Stille vor Gott suchen, in seiner Gegenwart können wir das nur bekommen. Ihr kennt vielleicht dieses sehr bekanntes Zitat von Augustinus, auch so, wird auch oft als Kalenderspruch benutzt. Aber er hat halt recht. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und genau da müssen wir suchen, bei Gott. In diesem Sinne dürfen wir ermutigt in dieses neue Jahr gehen. Wir dürfen in die Herausforderungen gehen, die kommen. Und wir dürfen lernen, diese Angst abzulegen. Diese Angst vor dem, was da kommt. Und ich will das nochmal sagen. Ich habe gerade, es gibt unterschiedliche Altersstufen. Und ich weiß noch, als ich Jugendlicher war, in eurem Alter ungefähr, da habe ich mich ständig an mir gezweifelt. Da habe ich mich ständig gefragt, mache ich eigentlich irgendwas richtig? Bin ich eigentlich irgendwo richtig. Ja, man ist zum Teil noch nicht richtig angekommen in den Dingen. Überall kriegt man gesagt, was man zu machen hat. Man hat da überhaupt keinen Bock drauf. Man ist mit sich selber im Unreinen. Aber Gott sagt, das ist vollkommen egal. Ich sehe in dir jemanden. Ich weiß, was ich in dich gelegt habe für Gaben, für Fähigkeiten. Und ich will dich immer und immer und immer wieder. Ich will, dass du in meiner Nähe bist. Du brauchst keine Angst haben. Und es gilt natürlich genauso für alle Erwachsenen, für alle älteren Geschwister. Amen.